niemand beisteht. Am Freitag, den 22. August um 19 Uhr. Am Samstag, den 23. August, 19 Uhr, überlebe deine Wüste. Und am Sonntag, den 24. August um 10 Uhr, bei Gott ist alles möglich. So, unser Thema ist heute, hast du Hunger? Und mir ist dazu ein Lied groß geworden, was eigentlich dachte, das passt für heute. Und es heißt, nicht, dass wir schon alles wissen oder alles klarer sehen, dass wir klüger sind als andere um uns her. Nicht, dass wir schon längst erhaben über alle Zweifel stehen. Nein, was wir zu sagen haben, ist ganz anders und ist viel mehr. Dass Jesus der Herr ist, der uns sieht, trotz aller Zweifel und Schwächen und Fragen, dass er jeden ruft, sich um jeden bemüht, das haben wir zu sagen. Nicht, dass unsere Liebe alles andere in den Schatten stellt. Nicht, dass keiner unter uns mehr straucheln kann oder dass wir besser sind als alle anderen Menschen auf der Welt. Nein, wir sind bestimmt nicht besser, aber wir sind besser dran. Nicht, dass wir als Erste schon im Himmel angekommen sind. Nicht, dass wir den Weg zu Gott sind und die Tür. Nicht, dass irgendwer uns folgen soll und uns jemand dient. Nein, wenn irgendwer zu dienen und zu helfen hat, dann wir. Dass Jesus der Herr ist, der uns sieht, trotz aller Zweifel und Schwächen und Fragen, dass er jeden sich um jeden bemüht, das haben wir zu sagen. Amen. Hast du Hunger? Und ich freue mich wirklich, das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen und hoffe, ihr seid nicht enttäuscht und hatte keine falschen Vorstellungen von unserem Thema heute. Bist du hungrig? Aber wir sehen hier kein Buffet und keine Getränke. Es geht hier heute natürlich um geistige Nahrung. Eigentlich müsste die Frage lauten, bist du hungrig nach Gottes Wort? So sind die Betrachtungsweisen oft verschieden. Reden wir also erstmal von dem natürlichen, fleischlichen Hunger. Man kann freiwillig hungern, das heißt freiwillig auf Essen verzichten, das heißt zum Beispiel beim Fasten. Es gibt aber auch Hunger und Durst, der von außen aufgezwungen ist. Das warme Klima des vorderen Orients mit seinen regenlosen Sommer, die weiten Steppen und Wüstengebiete können Hunger und Durst zu einer allgemeinen Erfahrung machen. In meiner Bibel steht in 2. Samuel 17, 28 bis 29, sie hatten vorausgesehen, dass David und seine Leute vom Weg der Wüste hungrig, durstig und müde sein werden. Deshalb brachten sie Schlafmatten, Metallgefäße, Tongeschirr, Weizen und Gerste, Mehl, geröstete Körner, Bohnen, Linsen, Honig, Butter, Käse und Schafe mit. Sie waren vorbereitet. Wobei ja Mangel an Wasser besonders gefährlich ist. Wie dankbar wir sein können für unser reines Wasser hier. Brauchen nur den Wasserhahn aufzudrehen und schon haben wir frisches Wasser. Es ist oftmals für uns alles so selbstverständlich. Auch viele ältere Menschen haben kein Durstgefühl mehr und trinken zu wenig. Der Körper braucht es aber, um richtig zu funktionieren, da wir aus 3/4 Wasser bestehen. Als ich noch im Krankenhaus arbeitete, kamen oft ältere Menschen geistig verwirrt an. Dann bekamen sie eine Infusion und der Mangel ward behoben. Und sie konnten wieder ganz klar denkend nach Hause gehen. Hunger und Durst gehören auch zu den Entbehrungen der Apostel. Zu diesem Augenblick leiden wir Hunger und Durst. Wir gehen in Lumpen und werden geschlagen. Heimatlos ziehen wir von Ort zu Ort. Paulus konnte davon singen, satt zu sein, aber auch Hunger zu haben. Können wir auch beides? Auch fehlender Regen und Missernten bringen Hungersnöte ins Land. Kriege bringen Hungersnöte und Durst. In der Wüste entgingen die Israeliten dem Untergang durch Hunger und Durst, nur durch die Hilfe Gottes, der ihnen Wachteln, Manna, Wasser aus dem Felsen bescherte. Entsprechend ist die kommende Heilzeit, dass aller Hunger und Durst gestillt werden kann. Doch es handelt sich hierbei nicht allein um die Befriedigung körperliche Bedürfnisse. In Jesaja 44,3 spricht Gott: Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Das Wasser, das Gott auf Durstige ausgießen will, ist sein Geist. Dies lebendige Wasser vermittelt Jesu, und wer es empfängt, wird nicht mehr Durst noch Hunger leiden. Halleluja. Es geht jetzt hier hauptsächlich um geistige Speisen, um den Hunger und Durst nach Gottes Wort. Ich weiß zwar nicht, warum ihr hier seid, aber ich weiß, warum ich hier bin. Ich möchte, dass Gott mich durch sein Wort verändert. Und ich wünsche mir von Herzen, dass ich damit nicht alleine dastehe. Gott möge dich und mich berühren. Amen. Wenn man in der Bibel liest, hat Gott immer bestimmte Menschen berührt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Warum berührt Gott eigentlich immer einige Menschen immer ganz besonders? Es gibt ihm so eine extreme Leidenschaft in ihr Herz und gebraucht sie so in seiner kraftvollen Weise. Auch aus einer frommen Gruppe nimmt er Menschen, die dann wirklich ganz ernsthaft anfangen, den Herrn zu suchen. Und jeder merkt, wie sie verändert werden. Plötzlich müssen sie nicht mehr von Ort zu Ort oder zu Gemeinde Konferenzen gehen, um neue Ideen zu bekommen. Man kann diese Veränderung gar nicht richtig beschreiben. Sie sind irgendwie ergriffen. Etwas besitzt sie. Wenn mir jemand vor 12 Jahren gesagt hätte, dass ich 4-mal in der Woche in der Gemeinde gehe und Predigten höre, dann würde ich so wie Billy sagen: Zeig mal deinen Finger und dumm, dumm, dumm. Ich kann es wirklich nicht beschreiben, wieso, weshalb. Man kann es der Geistige einfach nicht beschreiben. Aber es zieht einen denn dahin und man möchte mehr haben von dem Wort Gottes und drüber nachdenken. Wenn Gott einen berührt, wird man verändert, Schritt für Schritt. Nicht hier so, einfach so. Selbst merkt man es aber, auch die anderen merken es. Gott ist gut. Ich war auch ganz ergriffen von dem Buch Saulus zum Paulus. Erst war er Skinhead, dann war er Gewalttäter und dann war er Pastor. Unvorstellbar für uns Menschen. Wenn wir so jemand so begegnen würde, so ein Gewalttäter oder so ein Skinhead, dann würde man sagen, also bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Manchmal sind die Menschen aber äußerlich die schlimmsten Sünder und innerlich sind sie aber sehr zerbrochen und bedürftig. Genauso können Leute, die äußerlich gesehen, die am meisten Gott hingegebenen und meistens netteste Leute, innerlich hart und unnachgiebig sein. Denkt mal drüber nach. Jesus sieht immer auf das Herz, während der Mensch immer auf das Äußere sieht. Goethe schrieb einmal: Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man was Schönes bauen. Das tut Gott oft sogar. Er nimmt die schlimmsten und schwierigsten Lebensumstände und aus den schlimmsten Lebensumständen nimmt er dann das Gute heraus. Menschen können durch die Botschaft Jesus verändert werden. Und so möchte ich euch heute von Herzen bitten, jetzt, was ihr heute alles erlebt habt, einfach alles für diese Stunde zu vergessen und sich ganz entspannt nur auf das Wort Gottes zu konzentrieren. Wir wollen ins Gebet gehen. Vater im Himmel, ich brauche dich. Wir alle brauchen dich, Heiliger Geist. Hilf uns, nicht von Menschen zu sprechen, sondern nur von dir, Jesus. Ich bete im Namen Jesu, dass jeder nach dieser Stunde verändert nach Hause geht. Dass auch wir wieder eine neue Leidenschaft für dich, Jesus, entwickeln und empfinden. Herr, lass dein Wort unsere Herzen ergreifen und fange an, in uns zu wirken. Öffne unsere Ohren für dein Wort. Wir sind so, wie wir jetzt da sind, hungrig nach deinem Wort. Herr, tu was Frisches, was Neues in uns hinein. Das bitten wir dich. Amen. In Johannes 4 steht: Ihr kennt die Geschichte, als Jesus durch Samarien ging und an diesem Brunnen stehen blieb. An diesem Brunnen, Jakobsbrunnen genannt. und seine Jünger, die waren in der Stadt Essen holen. Die Samariterin kam genau an den Brunnen, wo Jesus stand. Sie holte Wasser aus dem Brunnen und Jesus sprach sie an. Sie kam ins Gespräch und irgendwie kam sie auch auf Jesus zu sprechen. Und sie sagt, ja, ich weiß, dass Jesus da ist und man nennt ihn Jesus Christus. Und wenn er kommt, wird er uns wohl alles sagen. Und Jesus sagte, ich bin es. Sie ist sprachlos und es kann es überhaupt nicht glauben. Jesus fing an, über Anbetung zu sprechen und aus heiterem Himmel fängt er auch an, über ihr ganz persönliches Leben zu sprechen. Und plötzlich ging ein Licht auf und sagte ganz verdattert, du bist es, Jesu, du bist es ja. Und sie bekehrte sich. Wir wissen nicht, in welchem Zeitraum Jesus ihr diente. Wir können es nur daraus sehen, dass er später zu seinen Jüngern sagte, dass er sich Zeit genommen hatte. Und als die Jünger zurückkamen, waren sie ziemlich schockiert, dass Jesus ausgerechnet mit dieser Samariterin sprach. Warum eigentlich? Warum waren sie so erschüttert? Die Samariter sind im Alten Testament die Nachkommen der Israeliten, des Nordreichs Israel, nachdem sie sich mit Leuten aus den verschiedensten Gegenden des Assyrerreiches vermischt haben. Esra 4,9. Die anstelle der fortgeführten Israeliten in der Städten Samarias angesiedelt worden waren. Und auf Befehl des Assyrerkönigs wurde einer der gefangenen Priester zurückgebracht, der die heidnischen Umsiedler den Herrn fürchteten und verehren lernten. 2. Könige 17,27. Aber sie haben sich bekehrt, aber ohne, dass sie ihre eigenen Götter aufgegeben haben. Die Jünger, nachdem sie sich erholt haben, gingen denn und bereiteten das Essen und brachten es. Die Frau, die ging zurück in ihre Stadt und erzählte, was sie erlebt hatte, und viele bekehrten sich dadurch. Die Jünger sagten zu Jesus, esse, wir haben alles vorbereitet, jetzt können wir essen, die Frau ist weg und jetzt können wir essen. Guten Appetit. Wisst ihr, was Jesus sagte? Ich bin schon satt. Wie bitte? Ja, ich bin schon satt. Aber wie kann er satt sein? Es war doch gar nicht zu essen da. Wer hat ihnen was gebracht? Die Jünger waren doch einkaufen gewesen. Ja, sagte er, ich habe Speise, von dem ihr noch nichts wisst. Stellt euch mal vor, ihr wärt in der Lage von den Jüngern. 3 Jahre sind sie mit Jesus zusammengegangen. Ganz eng. Du redest, du heilst vielleicht schon Menschen, du treibst vielleicht schon Teufel aus und du trotzdem verstehen sie nicht, was Jesus sagte. Sie verstehen einfach nur Bahnhof. Was soll das heißen über eine Speise, von der keiner was weiß? Jesus möchte aber, dass sie diese Speise kennenlernen. Aber sie schüttelten ihr einfach den Kopf und wussten gar nichts mehr. Was sollten sie dazu noch sagen? Woher hat er denn Essen bekommen? Jesus sagt, ich habe Fleisch, von dem ihr nichts wisst. Ich denke, liebe Geschwister, dass der Wille Gottes ist, dass wir einfach Jesus' Worte weitersagen, wo immer wir uns befinden. Bei mir kommt immer das Gespräch, ist egal wo, ob ich beim Friseur bin oder bei der Massage bin oder sonst wo bin. Es kommt einfach ein Gespräch zusammen. Ohne, dass ich es will. Aber es entsteht einfach. Es begibt sich einfach so. Und dass wir einfach beim ganz normalen Gespräch, egal wo die Menschen jetzt sind, dass wir Jesus gewinnen und über Jesus sprechen und uns trauen, auch über Jesus zu reden. Und ganz viel Gemeinschaft mit Jesus haben. Das ist ganz wichtig. Nummer 1 sollte sein, Gemeinschaft mit Jesus zu halten. Das sollte unsere Priorität sein. Überlegen wir uns mal, mit was beschäftigen wir uns am meisten am Tag. Gott hat gesagt, du bist mir so wertvoll. Du bist würdig, dass ich meinen Sohn auf die Erde sandte. Du bist so wertvoll, dass mein Sohn für dich starb und geschlagen wurde und verleugnet wurde und wurde abgelehnt. Für Gott bist du aber so wertvoll. Er hat dich so lieb. Das ist der Gott, den wir dienen. Amen. Die Samariterin ist mit einem ehrlichen, suchenden Herzen gekommen. Es hört sich vielleicht für einige komisch an, aber diese Frau hat auch Jesus gespeist. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie war auch, die Jesus gespeist hatte. Ein Sünder, der Buße tut, ein Mensch, der sein Herz geöffnet hat und Jesus alles, aber auch alles sagt, was im Herzen ist. Das ist auch eine Art des Gebetes. Suchen zu sein, es ist ganz wichtig, das Herz wirklich ganz frei zu sprechen, aber dann einfach auch still sein, ruhig sein und warten und erlauben, dass Jesus jetzt zu uns spricht dann. Dass er jetzt sich selber mitteilt. Versteht ihr? Und wenn ihr davon spricht, dass er gespeist worden ist, dann meint er damit, dass er jemand gefunden hat, der wirklich Zeit für ihn hat. Nicht nur plappert, was er loswerden will und dann wegrennt, sondern wirklich bleibt und auf seine Stimme hört, was er zu sagen hat. Jesus freut sich darüber, wenn er ein ehrliches Herz gefunden hat. Gott hat uns geschaffen, Gemeinschaft mit seinem Sohn zu haben. Sein Sohn war schon bevor die Welt geschaffen wurde. Sein Sohn ist der Erbe aller Dinge. In Johannes 6,33 steht, das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herniederkommt und der Welt das Leben gibt. Das heißt, dass Jesus die persönliche Antwort ist. So wie das Manna gegeben wurde, um die Israeliten in der Wüste am Leben zu erhalten, so ist Jesus Gottes Brot für uns. Das, was uns heute und jeden Tag erhält. Das Brot gegessen, das Brot Gottes täglich gegessen, führt zu einer Lebensqualität, wie sie Jesus besaß. Er hatte Teil an einem Leben, das direkt von seinem himmlischen Vater floss. Und er sagte, dass auch dieses Leben auch uns lebendig machen soll. Wie ich lebe durch den Vater, so wird, wer mich isst, auch leben durch mich. Johannes 6,57. Auch die Samariterin bat, Herr, gib mir dieses lebendige Wasser zu trinken. Und doch war das Angebot Jesus doch noch irdisch und ichhaft missverstanden. Und Jesus musste dem Gespräch erst noch eine überraschende Wirkung und Wendung geben, ehe die Frau wirklich begriff, was Jesus für sie bedeutete. Hätten wir sein Angebot besser verstanden, wenn wir da gewesen wären? Henoch hatte auch ganz starke Beziehungen. Es war der Erste, der entrückt wurde. Was war der Unterschied zwischen ihm und anderen Menschen? Warum hat Gott ihn erwählt? Weil er mit dem Herrn eine starke Gemeinschaft pflegte. Er gab Gott seine Zeit, er betete, aber er wurde auch still und hörte auch, was Gott ihm zu sagen hatte. Dieser Mann hatte Gemeinschaft mit dem Herrn. Was war mit Mose? Er wurde erwählt mit seiner ganzen Kraft, Stärke und Gesundheit. Warum hat Gott ihn erwählt? Als der Herr ihn rief, auf diesen Berg zu kommen, er hörte nur die Stimme. Komm hoch zu mir. Komm einfach und sei hier. Er war gehorsam. Aber nichts geschah. Er wartete und wartete. Nach längerer Zeit kam er endlich in die Wolken hinein. Ihr kennt ja die Geschichte. Als er aber aus der Wolke herauskam, hatte er ein strahlendes, leuchtendes Gesicht. Das Gesetz war es, nicht, was ihm so verwandelt hat, sondern das war das Ergebnis mit der Gemeinschaft Gottes. Er musste warten, denkt mal drüber nach. Wir sind oft so ungeduldig und wollen alles sofort haben. Als aber Moses dann mit dem Herrn zusammen war, ist er auch bereit, die Stimme des Herrn zu hören und war gehorsam. Warum hatte er Elia erwählt? Elisa war da auch ein Gerechter. Alle Propheten versammelten sich um ihn. Das waren doch auch göttlich berufene Männer. Warum nimmt er Elia? Was war so besonders an ihm? Die Bibel sagt, dass Elia vor dem Herrn stand. Er wartete auf den Herrn geduldig. Alle diese Männer lebten, hört mal zu, in einer ganz engen Beziehung mit Gott. Und es gab so wenige in ihrer Generation, wo Gott wirklich mit ihnen reden konnte. So wenige, die wirklich geöffnete Ohren für ihn hatten. Und seine Stimme war, Namen und sein Herz spürten und Sehnsucht nach seiner Gemeinschaft hatten. In der Bibel steht, wo zwei oder drei sich versammelt haben, in seinen Namen bin ich mitten unter ihnen. Das erinnert mich auch auf den Berg der Verklärung, wo Moses und Elia erschienen. Und meine Frage ist, warum sind gerade diese beiden da? Ich denke, Jesus wollte vielleicht Gemeinschaft noch einmal mit ihnen genießen. Wo zwei oder drei Versammelten sind, bin ich mitten unter ihnen. Und das hatte jetzt überhaupt nichts mit den Jüngern zu tun. Jesus hatte selber zu den Jüngern gesagt, dass sie niemand sagen sollen, was sie jetzt gesehen haben. Es ging nämlich um etwas ganz anderes. Es ging um die Gemeinschaft, dass der Herr gespeist wurde. Er war nämlich kurz vor dem Tod. Moses und Elia waren aber schon durch den Tod durchgegangen. Versteht ihr? Stellt euch mal das bildlich vor. Meine Bibel sagt, Mose, Elia erschienen und redeten mit Jesus. Sie hatten Gemeinschaft mit ihm. Ein anderes Beispiel, Lukas 17, 7 bis 10, steht Jesus, erzählt ein Gleichnis. Stellt euch mal vor, jemand von euch hat einen Sklaven und der kommt vom Pflügen oder Schafehüten nach Hause. Wird er wohl gleich als erstes sagen, komm bitte her und setz dich zu Tisch? Gewiss nicht. Er wird ihm sagen, mach mir erst das Essen fertig, binde dir die Schürze um und bediene mich bei Tisch. Wenn ich fertig bin, kannst du ja auch noch was essen und trinken. Aber erst ich. Wird er sich etwa beim Sklaven bedanken, weil er so was hat ihm befohlen wurde? So ist es auch mit euch. Wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind weiter nichts als Diener. Weiter nichts. Wir haben nur getan, was uns aufgetragen wurde. Was wollte Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen? Jesus sagt manchmal ganz hart, knallhart die Wahrheit. Er spricht hier von der völligen Verdienstlosigkeit des Glaubens. Was war ein Sklave? Ein Sklave war von seinem Herrn völlig abhängig und strengstens gebunden im blinden Gehorsam, das ihm auferlegte, auszuführen ohne Wenn und Aber. Der leibeigene Sklave hatte für seine Arbeit nur Anspruch auf Essen und Trinken, um arbeiten zu können. So war es damals. Ich glaube, dass ihr wisst, dass hier auch von dem Herrn die Rede ist. Versetzen wir uns mal hinein in diesem Beispiel. Ich mache immer gerne so ein Rollenspiel, um es so irgendwie besser zu verstehen. Der Diener war beschäftigt mit den Schafen. Er war vielleicht einer, der im geistlichen Bereich arbeitete. Es könnte beispielsweise ein Pastor auch gewesen sein, der sich bemühte um die Gemeinde und seine Schafe. Und hier wird die apostolische Arbeit in ihrer schweren und leichten Seite angedeutet. Nach der Heimkehr von der Tagesarbeit musste der Sklave noch zusätzlich die Abendarbeit und die Hausarbeit machen. Sie besteht im Vorbereiten des Essens für den Herrn. Der leibeigene Diener bleibt bis zum Schluss dienstbereit. Beim Essen und Trinken kommt zuerst der Herr, dann der Diener. Versetzt euch mal in diese Lage hinein. Den ganzen Tag hast du geschuftet, bist hundemüde und kommst ganz geschafft nach Hause und hast einen riesigen Hunger und dein Magen knurrt und du kommst jetzt in der Gegenwart des Herrn. Du holst tief Luft und setzt einen ganz mitleidigen und hungrigen Blick auf dein Gesicht. Dein Mund ist schon ganz trocken und du hast vielleicht einen Durst. Du hast ja schließlich den ganzen Tag gearbeitet und hart gearbeitet. Und jetzt erwartest du einfach, dass der Herr dich ansieht und spürt, dass du fix und fertig bist und dass du dich jetzt nur noch am Tisch setzen willst und nur noch essen und trinken möchtest. Du bist voller Erwartung, dass er endlich sieht, was mit dir los ist und sagt, komm her und setz dich am gedeckten Tisch, es ist ja schon alles fertig. Aber was passiert? Er dreht sich zu dir um und sagt, bevor du dich hinsetzt, gibst du mir erst was zu essen. Was für Gedanken schießen dir jetzt durch den Kopf? Und welche Gefühle kommen in dir auf? Ist doch egoistisch, oder? Schließlich bin ich doch derjenige, der erarbeitet hat. Ich habe doch jetzt nach der vielen Arbeit Hunger und Durst. Der Herr aber sagt, nein, jetzt noch nicht. Bereite dich jetzt erst vor und tu zuerst etwas für mich. Und gib mir zuerst zu essen und dann darfst du essen. Das haut einen noch um, oder? So knallhart. Lange habe ich nicht verstanden, was Jesus damit sagen wollte. Lange machte ich mir ein Bild, dass er uns befiehlt, zieh dir eine Schürze an, geh in die Küche, koch mir was und bring es mir. Und vergiss das Besteck nicht und vergiss die Servetten nicht. Und dieser Satz störte mich. Aber darum geht es gar nicht, wenn man drüber nachdenkt. Überlegt mal. Das Gleiche war doch auch bei Elisa. Könnt ihr euch an diese Geschichte noch erinnern? Wo er bei der armen Witwe war und sie setzte ihre Mahlzeit und machte, sie überhaupt nichts mehr hatte. Und trotzdem sagte Elisa, back mir zuerst einen Kuchen. Es steht geschrieben, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird dir alles zufallen. Was will er uns nun sagen? Was für eine Bedeutung hat dieses Gleichnis für uns? Was würde wohl Jesus heute sagen? Ja, ich weiß, dass du hart gearbeitet hast, aber ich weiß, dass deine Seele Speise braucht. Ich sehe dich nicht als mein Diener, ich sehe dich als mein Freund. Ich nenne dich nicht Sklave oder Diener, ich nenne dich mein Freund. Das hört sich doch viel besser an, oder? Und er sagte weiter, ich weiß, du bist den ganzen Tag unterwegs gewesen, aber es gibt noch so viele Dinge, die ich dir noch sagen möchte. Ich möchte mit dir über diese Dinge reden. Könntest du dich vielleicht einfach mal mit Geduld und Gelassenheit vorbereiten? Würdest du mich einfach mal vor deinem Appetit und vor deinem Hunger stellen? Würdest du mich einfach mal vor deine eigenen Bedürfnisse stellen? Würdest du dich einfach mal hinsetzen an meinem Tisch in Ruhe und ganz in Stille? Ich möchte doch einfach nur mit dir reden. Und lass mich dir doch dienen, denn das ist meine Speise. Achtet mal auf die Unterschiede zwischen einem irdischen Herrn und einem Sklaven und einem Sklaven des himmlischen Herrn. Beim irdischen Herrn ist die Dienerbereitschaft ein Müssen. Beim himmlischen Herrn ist es ein seliges Dürfen. Beim irdischen Herrn ein Du sollst. Beim himmlischen Herrn ein Ich will und ich ein Darf. Ich will und ich darf. Bei einem das Gesetz, bei Jesus, es ist die Freiwilligkeit. Wie sieht es aber mit der Dankbarkeit aus? Lesen wir doch einfach mal Vers 19. Wird er sich etwa bei dem Sklaven bedanken, weil er Gutes getan hat, was ihm befohlen war? So ist es auch euch, wenn ihr alles getan habt, was Gott euch befohlen hat, dann sagt, wir sind Diener, weiter nichts. Wir haben nur das getan, was uns aufgetragen war. Ein Diener, der nichts an Leistung vorweisen kann, vielleicht kann man es auch etwas anders ausdrücken. Wenn du den Herrn gedient hast, ihm zugehört hast, dann denk doch nicht darüber nach und denk, Mann, jetzt habe ich doch eine tolle Leistung vollbracht, oder? Denk doch nicht, dass du etwas vom Herrn verdient hättest. Sage auch nicht, Mensch, jetzt habe ich mich aber so für den Herrn arrangiert und mir Zeit genommen, ihm zuzuhören. Jetzt wäre es doch die Pflicht des Herrn, mir auch mal ein Dankeschön zu sagen und mir zu dienen. Nee, liebe Geschwister, normalerweise sind wir Diener, die nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen hätten. Es ist alles Gnade. Was haben wir denn besonders getan? Doch nur, was uns aufgetragen wurde. Der Grundgedanke dieses Gleichnisses ist doch, kriegt keinen Schreck, liebe Freunde, dass jedes Berufen, jedes Vertrauen und jedes Stützen auf die eigene Leistung ein Gräuel vor Gott ist. Wow, das ist hart, ne? Es ist doch alles nur Gnade. Macht euch doch bewusst, das Urteil Jesus über das Werk des Dieners vernichtet den Pharisäertum voll und ganz, indem es in radikaler Weise jeglichen Verdienstgedanken seitens der Menschen und jeglicher Verpflichtung und Verbindlichkeit Gottes gegenüber den Menschen auslöscht. Aber Renate, was erzählst du davon Blödsinn? Das kann doch nicht hinhauen, oder? Diese Mahnung kann doch nicht für die Nachfolger Jesus sein. Was bedeutet denn diese Mahnung? Diese Mahnung hat doch nur den ausdrücklichen Zweck, pharisäische Gedanken der Verdienstlichkeit, der Leistung und des Rechtsanspruches zu bekämpfen. Sowas haben wir doch nicht mehr als Nachfolger, die Jesus nachfolgen. Wir haben es doch begriffen, oder? Warum erzählt ihr bloß solche Geschichte? Passt mal auf. Jesus ermahnte die Apostel ja auch, sich von dem Sauerteig der Pharisäer zu hüten. Und das Gleichnis von den zu verschiedenen Tageszeiten in den Weinberg berufenen Arbeiter, das denselben Grundgedanken enthält wie hier in Lukas 17,17. Alles ist an seinen Jüngern gerichtet, die Gleichnisse. Die Frage des Petrus nach dem Weggang des reichen Jünglings in Matthäus 19,27 zeigt, dass die Gefahr für die Gläubigen immer vorhanden ist. Der Hochmut hängt sich wie ein nagender Wurm an die Wurzel des Glaubensgehorsams. Die verschieden versteckten Ansprüche, die heimliche Einbildung sind so leicht da. Wenn man sich im Dienst des Herrn eifrig und erfolgreich auch noch betätigt, Gott kann uns nicht segnen, wenn unser Hochmut verschließt ihm die Tür. Der Feind deckt oft den Hochmut zu, sodass wir ihn selbst oft nicht erkennen. Und das ist gefährlich. Wir können es zum Beispiel nicht ertragen, wenn uns wenig oder einer wenig Beachtung schenkt. Wir können es nicht ertragen, wenn uns jemand einen Vorwurf macht. Wir können es nicht ertragen, wenn wir nicht die Führenden oder Tonangebenden sind und merken nicht, dass das alles aus dem Hochmut kommt. So können wir auch einen Tadel nicht verarbeiten und kapseln uns dann ab und denken noch dabei, es sei Demut, ich muss irgendwie selbst damit fertig werden. Versteckter Hochmut kann es auch sein, wenn wir besonders demütig und bescheiden vor anderen dastehen wollen und von ihnen auch noch so angesehen werden und sagen, ach, wie demütig ist er. Der Hochmut hat besonders vielfältige Erscheinungen, über die nur Gottes Geist Licht geben kann. Wir müssen unbedingt von dieser Sünde frei werden. Seid entschlossen, radikal umzukehren von unserem Hochmut. Gottes Wort gibt uns klare Anweisungen dafür. Petrus, 1. Petrus 5,6, demütige dich unter die gewaltige Hand Gottes. Gott gibt deinen Willen hin zu dem, was dir an Demütigung widerfahre. Sag einfach, ja, Vater. David sagte einmal, mein Vater, ich danke dir, dass du demütigst. So machst du mich in Wahrheit groß vor dir. Ihn erhebst du einst auf deinen Thron. Mein Vater, ich danke dir, dass du dir die Mühe und Arbeit mit mir machst und dir diesen Weg der Demütigung für mich erdacht hast, damit ich von meinem Hochmut befreit werde. Das sagte David. Aber wie viel haben wir davon nötig? Und wenn du so zu Gott betest, wird er es erhören. Und von Jesus steht geschrieben, er erniedrigt sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Philipper 2, 7-8. In Matthäus 23,12 steht, Jesus ruft uns zu, wer sich selbst erniedrigt, der soll die wahre Erhöhung erfahren. Wir müssen uns immer bewusst sein, wir sind und bleiben Diener, die er nicht unbedingt braucht. Er braucht uns nicht unbedingt. Aber wir brauchen Jesus. Sehen wir ihn uns an. Wir haben einen allergütigsten Herrn, der Herr, der seine Diener so unsagbar lieb hat, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Wo ist solch ein Herr zu finden, der das tat, was Jesus für uns tat? Er hat dich erkauft vom Tod und Sünden mit dem eigenen teuren Blut. Und Jesus bittet dich immer wieder, komm, setz dich zu mir. Nimm dir doch Zeit für mich. Und er ist manchmal traurig und sagt, es haben so wenige Zeit für mich. Du sagst vielleicht, ich war doch an deinem Tisch, ich habe doch eine ganze Nacht gebetet, ich habe doch ganz viel erlebt. Aber dieser Satz kann uns daran hindern, weiterzugehen. Wir haben es einmal erlebt und darin sonnen wir uns. Und dann war es das schon. Aber im 47. Kapitel des Buches Ezechiel wird beschrieben, wie das Wasser im Tempel ansteigt und in einem ständig anwachsenden Strom in das Tote Meer fließt. Jetzt konzentriert euch mal auf Ezechiel. Ezechiel wagte sich nicht nur einige Schritte in den Strom und verlor dann das Interesse und stapfte dann wieder hinaus. Nein, im Gegenteil. Er blieb vielmehr im Wasser, bis es so tief war, dass niemand es durchschreiten konnte. Ezechiel 47, 1-5. Sind wir wirklich so hungrig? Ich glaube, Gott möchte, dass wir die erfrischenden Ströme der Erneuerung erfahren. Die Erneuerung vermittelt uns eine frische und mächtige Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Was mich betrifft, weiß ich, dass ich täglich reichlich von diesem lebendigen Wasser trinken muss, um überleben zu können und vom Heiligen Geist erfüllt zu bleiben. Amen. Und in ähnlicher Weise bedeutet das ständige Streben nach Erneuerung auch, dass wir den Heiligen Geist willkommen heißen und uns treu erweisen. Gott sagt, wenn wir im Kleinen treu sind, werden wir es auch im Großen sein. In Lukas 16,10 sagt Jesus, gib mir doch auch mal Gelegenheit, mit dir zu reden. Wo kann ich noch heute hier auf dieser Erde sein? Wer hat heute noch Zeit für mich? Jesus sagt, ich sehne mich nach Menschen, die sagen, Jesus, ich habe jetzt Zeit für dich. Ich habe jetzt nichts anderes im Herzen. Jesus, ich bin jetzt für dich da. Wie in der Geschichte von Maria und Martha. Martha war ständig beschäftigt. Aber zu Maria sagte Jesus, die zu seinen Füßen lag und ihnen zuhörte, sie hat das bessere Teil gewählt. Wenn man so darüber nachdenkt, dann geht es einem doch zu Herzen. Stellt euch mal vor, ihr erfährt heute Abend noch oder morgen, dass in euer Haus 13 hungrige Männer kommen. 13, ihr habt richtig gehört. Aber die hatten damals, Martha hatte keinen Pizzaservice, hatte keinen Catering. Sie hatte nur die Gastfreundschaft im Orientalen. Und Martha weiß, was zu tun ist. Sie will alles recht machen und gut machen. Und sie weiß aber auch, dass es von ihr erwartet wird. Sie hat für ein orientalisches Essen zu sorgen. Und sie möchte es auch. Sie möchte es einfach schön und harmonisch machen für unsere Freunde. Es soll doch gut sein. Und das ist auch nicht schlimm. Und da werden mal die Ärmel hochgekrempelt und ran an die Kochtöpfe. Während Martha da rührt und hackt und schneidet und klopft. Und immer lauter wird sie dabei. Und ich kann mir vorstellen, sie steht da alleine in der Küche und dann stapft sie vielleicht auch mal mit dem Topf auf. Sie ist ja ganz alleine da. Und dass sie sich mächtig geärgert hat. Und sie schwitzt nicht nur unter ihre Arme, sondern sie hat auch Schweißperlen auf die Oberlippe. Und weißt du, wenn der Adrenalinspiegel so richtig ganz nach oben so kommt, so anfängt so und wir so wütend werden dann langsam. Und warum? Weil nämlich Schwester Maria. Ja, was macht die Maria? Maria sitzt zu den Füßen von Jesus. Nicht, weil da kein Stuhl war oder das war nicht das Unisono. Sie hatten früher gar keine Stühle. Sondern es waren zwei Dinge, die sie komplett für Martha falsch machte. Das eine war die einfache Erwartung, die man von einer Frau hat damals und die man einfach von einer Schwester mit erfüllt hat, wenn ein Besuch kommt, der die mithilft in der Küche, der die mitarbeitet. Aber sie bricht außerdem noch aus einer ganz anderen Rolle heraus. Es war damals zur Zeit Jesus unmöglich, es war direkt ungezogen, wenn sich eine Frau das Recht rausnahm, als eine Schülerin einfach zu den Füßen des Lehrers zu sitzen. Das gab es damals nicht. Und einfach nur zuzuhören. Und Maria machte das einfach. Und jetzt reicht es, Martha. Kannst du dich in ihrer Lage versetzen? Sie kam mit so einem Hals raus. Jesus! Vielleicht hat sie noch eine lautere Stimme gehabt. Jesus! Wir wissen es nicht, aber wie hättest du in ihrer Lage gemacht? Wärst du leiser, wenn du so schon so aufgebracht bist mit dem Adrenalinspiegel? Jesus, sag meiner Schwester, was sie zu tun hat und sag ihr, was ihre Rolle ist und schick sie zu mir in die Küche jetzt endlich. Und jetzt kommt etwas, was ich ganz toll finde. Man muss auch heute aufpassen, im 21. Jahrhundert, dass da ganz was Besonderes passiert in dieser Geschichte. Jesus fällt eigentlich auch aus seiner Rolle heraus. Er sagt, was für diese Zeit völlig ungewöhnlich war. Weißt du, was er sagt? Martha, ich sehe dein Abmühen. Du meinst es wirklich gut. Aber ich kann es nicht anders sagen. Maria hat den besseren Teil erwählt. Wir kommen auch immer in unserem Leben immer wieder an Stationen, wo du weißt, jetzt muss ich eine Entscheidung fällen. Es verändert sich was in meinem Leben. Und jetzt kommt die Frage, wie soll ich jetzt weitergehen? Oftmals verpassen wir diese Punkte, weil wir uns mit Dingen beschäftigen, die wir immer schon gemacht haben, routinemäßig. Und deshalb sagt Jesus, dass er es toll findet, dass Martha was in der Küche macht. Aber er sagt auch, jetzt ist die Zeit, auf mich zu hören, was ich zu sagen habe. Es ist die Zeit, dir Koppen für Maria und Martha. Ladet er auch dazu ein. Aber liebe Geschwister, er ladet auch dich heute dazu ein, dass du nur zu hören, was Jesus uns zu sagen hat. Niemals anders auf dieser Welt hat uns das Fenster zu Gott so geöffnet, wie er es getan hat. Niemand hat uns Gott so klar vorgestellt, der uns so liebt, ohne Vorbehalt. Das wirst du nirgendwo finden, in keiner anderen Religion. Nur er hat uns Gott so klar vorgestellt als den liebenden Vater. Das ist nur mit Jesus passiert. Darum sagt er, Martha, ich bitte dich, verpass doch nicht das Entscheidende in deinem Leben. Diese Bitte spricht dir immer noch aus. Das Eigentliche können wir nicht alleine tun oder sagen, Maria hat sich gut entschieden. Dann muss man einfach zu dem Entschluss kommen. Es geht nicht nur um Termine. Es geht nicht nur um Telefonanrufe, die wir haben. Es geht nicht um die ständige Betriebsamkeit. Es geht nur um Jesus Zeit zu haben und für Jesus Zeit zu haben. Amen. Das ist die Zeit, wo er sie speist. Wenn du erlaubst, dass Jesus zu deinem Herzen redet, empfängst du auch Botschaften von ihm. Hilf uns, Herr, dein Wort zu empfangen. Amen. Und jetzt ist die Zeit, still zu werden vor dem Herrn und sein Wort in unserem Herzen zu hören. Nutzt jeden Tag. Jeder Tag ist eine neue Chance, still zu werden. Jesus hat uns so viel zu sagen, wenn wir nur aufhören würden, immer überall umherzurennen. Es wäre besser, sich in sein Kämmerlein zu schließen und den Herrn zu suchen. Im Galaterbrief spricht Paulus von den 3 Jahren, die er nach seiner Bekehrung allein mit Gott in der arabischen Wüste und in Damaskus zubrachte. Es waren schöne Jahre für Paulus, denn er durfte während der Zeit am Tisch des Herrn sitzen. Dort lehrte ihm Jesus alles, was er wissen musste. Ich habe auch manchmal Christen gehört, die gesagt haben, naja, ich habe ja eine Stunde mehr Zeit für Jesus genommen. Aber sie kannten Jesus trotzdem nicht. Nur Kopfwissen. Sie haben ihn noch nicht erfahren. Paulus war es nie genug, sich bekehrt zu haben. Er blieb auch nicht bei der Vision des auferstandenen Christus. Er hatte eine direkte, göttliche Berufung wie kein anderer. Aber trotzdem sehnte er sich nach mehr. Und hier darf man wirklich eine Raupe nimmersatt sein. Sein Herz brannte in seinem Herzen, schrie es, oh, dass ich ihn erkennen möchte. Und in Korinther 2 schreibt er, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als Gekreuzigten. Er machte sich nicht mehr aus den Judaisten, sollten sie doch ihre Gesetzlichkeit behalten. Er kümmerte sich nicht mehr um die Sabbatisten. Lass sie doch ihre Lehrmeinung diskutieren. Lass doch die durch Werke gerechtfertigt werden wollen, bis zur Erschöpfung arbeiten. Lass doch jedermann denken, er würde mich im Besuch auf weltliche Weisheit übertreffen. Mir doch egal, sagte Paulus. Was mich betrifft, so will ich nichts anderes wissen als Jesus allein. Dahin sollten wir auch kommen. Wisst ihr, Jesus ging nicht zu Kaiphas, als er auferstanden war, und zeigte seine Wundmale und sagte, siehst du hier, ich bin der Christus. Er ging nicht nach Jerusalem, im Tempel hinein, und er zeigte nur mit erhobenen Händen seine Narben. Nein, es tat er alles nicht. Er begegnete die zwei Jünger, die nach Emmaus unterwegs waren. Jesus hatte wieder Hunger. Und wenn es um irgendjemand geht auf dieser Welt, er kommt zu denen, die über ihn reden. Frag sie einfach. Na, worüber unterhaltet ihr euch? Und sie guckten ganz erstaunt und fragten ganz überrascht, na sag mal, wo kommst denn du her? Wo warst du denn? Die ganze Stadt erzählt davon und weiß Bescheid, nur du nicht? Alle dachten, dass Jesus der vorher gesagte Messias ist. Aber überlegt mal, Jesus hat Hunger. Und auf den ganzen Weg nach Emmaus redet er mit ihnen. Und er redete nicht nur mit ihnen, nein, er lehrte sie auch. Und er speiste sie auch mit seinem Wort. Und er hatte zwei hungrige Herzen gefunden, die einfach zuhören konnten. Hinterher spürten sie, dass ihre Herzen brannten. Und als sie ankamen in Emmaus, da tat Jesus so, als ob er weitergehen wollte. Aber diese zwei, die hatten noch Hunger nach seinem Wort. Die hatten noch nicht genug. Versteht ihr? Sie wollten mehr. Mehr. Und sie haben ihn einfach nicht losgelassen. Sie bedrängten ihn sogar, bei ihnen zu bleiben. Und das sollten wir auch tun, liebe Geschwister. Ganz egal, was du für eine Erfahrung mit Jesus gemacht hast. Es ist auch ganz egal, was du meinst, wie tief du ihn kennst. Aber denke immer daran, Jesus hat Sehnsucht nach dir. Er hat Hunger nach dir. Jesus ist immer bereit, mit dir zu reden. Ruft ihn an. Seine Nummer ist nie besetzt. Du musst auch auf keine Warteschleife und er schmeißt dich auch nicht runter oder verbindet dich zu irgendjemand anderen. Jesus freut sich über jeden Anruf. Er ist immer bereit, mit dir zu sprechen. Jesus hat Hunger nach Herzen, die Sehnsucht nach ihm haben. Lass nicht zu, liebe Freunde, in der nächsten Zeit, dass Jesus vor eurer verschlossenen Tür steht und weitergehen muss, sondern öffnet deine Herzenstür und ruft ihn zu, bleibe bei mir, Jesus. Ruft einmal, bleibe bei mir, Jesus. Ist aber sehr knapp. Können wir noch ein bisschen lauter? Bleibe bei mir, Jesus. Ja, Halleluja. Gib mir neue Erkenntnis und schenk mir tiefere Offenbarung. Die Jünger hätten auch weitergehen können und übererzählen können. Stellt euch mal vor, was wir jetzt gerade erlebt haben. Uns ist heute was groß geworden. Aber wisst ihr, alles erkannt haben über Jesus. Aber zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nichts. Es war nur Kopfwissen von ihm. Sie konnten zwar auf natürlicher Weise sehen, aber sie waren trotzdem noch blind. Sie hätten eigentlich nur sagen können, stellt euch vor, Wir trafen einen Mann, der hat uns alles über Jesus erzählt. Wir wissen jetzt Bescheid. Aber habt ihr ihn gesehen? Habt ihr ihn berührt? Nein, das alles, was sie gesagt hätten, wäre Kopfwissen. Aber sie hätten nur keine Herzensoffenbarung und haben nicht die Gemeinschaft mit Jesus gehabt. Aber als sie ihn gedrängt haben, zu bleiben und mit ihm ins Haus zu gehen, da offenbarte er sich ihnen. Und wenn sie jetzt zurückgehen nach Jerusalem, geht es nicht mehr darum, dass sie viel Wissen haben, dass sie Lehrer werden könnten oder ein anderes ansehnliches Amt oder andere angesehene Aufgaben, sondern darum geht es überhaupt gar nicht. Das sollte auch niemals im Vordergrund stehen, denn das ist überhaupt nicht wichtig, sondern nur wichtig ist, das Allerwichtigste ist, dass sie eine Herzensoffenbarung haben, eine Erfahrung mit ihm. Jesus blieb bei ihnen, bis sie wirklich wussten, dass sie mit Jesus persönlich zusammen waren. Halleluja. Aber was tun viele Christen im Alltag? Schauen sich abends Krimis an, Horrorfilme, sind gehetzt, sind gestresst und wundern sich, dass sie keine Offenbarung mehr bekommen. Wir sind in der Endzeit, liebe Geschwister, und es kommen Gerichte. Die Reiche des Antichristen offenbaren sich immer mehr. Wir brauchen mehr Geschwister im Herrn, die sich in ihr Kämmerlein einschließen und Offenbarung bekommen und ein lebendiges Wort von Herrn Jesus haben. Ich frage euch jetzt, wann hast du Zeit für Jesus? Wann hast du ihn wirklich das letzte Mal besucht? Haben wir nicht tolle Ausreden immer? Wir kommen gerade von der Gemeinde, haben noch gerade eine Predigt gehört. Ja, es hat uns auch unser Herzen berührt. Der Heilige Geist hat uns auch berührt. Ja, aber was machen wir denn? Kommen wir nach Hause, schalten den Fernseher an, schauen Comedy-Serien, Lustspiele und sind ganz fröhlich dabei. Jesus steht vor der Tür, klopft, aber wir sagen, jetzt nicht, später. Wir müssen erst den Film noch zu Ende sehen. Wir waren noch gerade in der Gemeinde. Doch wir ahnen nicht, wie Satan mit Recht über uns höhnisch lacht. Denn ohne dass es uns bewusst wird, hat er unser Lebensschiff in der Hand genommen. Jesus stellt dir immer wieder die Frage, was und wen liebst du? Er sagt nicht, du sollst keine Familie mehr haben. Er sagt nicht, du sollst keine Kunst mehr pflegen oder Wissenschaft oder dergleichen. Jesus geht es allein um die Frage der Liebe. Was hat bei dir den ersten Platz? Was steht bei dir an der ersten Stelle? Woran hängt dein Herz? Wo der Wohlstandsgötze dich gefangen hält, musst du dich davon trennen. Aber wo ist dein Götze? Du musst der Weltliebe den Krieg erklären, wenn dein Glaubensleben nicht kraftlos werden soll. Jesus hasst die Sünde, aber er liebt den Sünder. Und das Gleiche fordert er auch von seinen Nachfolgern. Du sagst vielleicht, ja, das sehe ich ja alles ein. Aber wie komme ich von solcher Bindung frei? Ganz einfach. Hier hilft nur die Liebe zu Jesus, meine Freunde. Wenn man Jesus wirklich von ganzem Herzen liebt, löst man sich von allem anderen wie von selbst, ohne dass man es so spürt oder merkt oder ein anderes sagen muss. Was sollen wir aber tun, wenn wir Jesus noch nicht so lieben und Menschen und Dinge noch große Gewalt über uns haben? Dann geh in dein Kämmerlein, ernsthaft beten und suche Jesus. Denn liebe Geschwister, jedes ernsthafte Gebet, jede wirkliche Gemeinschaft mit Jesus bahnt auch einen Weg. Bereue aus tiefstem Herzen deinen Götzendienst und die Beleidigung Gottes, die dadurch entstand. Rühme ohne Unterlass über deine Bindung das Blut des Lammes, das Bindungen löst. Es ist geflossen, dass es dir Freiheit bringe. Jesus fragt dich, willst du befreit werden von der Weltenliebe? Er kann nur denen helfen und sein Blut wirken lassen, die wirklich frei werden wollen. Er will dich erlösen von der falschen Weltenliebe. Er weiß, wie dadurch an den Fürsten dieser Welt Satan gekettet werden und uns ein furchtbares Schicksal nach unserem Tod erwartet. Ein Versklavter zu sein in Satans Reich. Doch Jesus will uns für die Zeit und Ewigkeit glücklich machen, frei machen von den Ketten der Finsternis. Und darum ruft er dir zu, hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffartiges Leben. Die Welt vergeht mit ihrer Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. In 1. Johannes 2, 15 bis 17. Weißt du, wir müssen wirklich aufwachen. Mir ist eines Tages bewusst geworden, dass wenn mir irgendwas nicht passte oder wo mir jemand dies oder jenes sagte, ich wirklich ärgerlich reagierte, laut wurde, gereizt war und mit der Faust am liebsten auf den Tisch gehauen hätte, dass im Keller das Licht ausgeht. Aber ich war mir nicht selbst böse darum. Es gehörte einfach so zu meinem Leben. Ich bin eben so, wie ich bin. Der andere ist doch auch schuld. Der andere ist doch schuld. Wenn der mich nicht so gereizt hätte, würde ich doch nicht so wütend werden. Schließlich hat er mich doch so gereizt. Und manche Leute können einen ja wirklich auf die Nerven gehen, oder? Ich bin aber Christ und ich bin gläubig. Und das war die Hauptsache für mich. Ich war ja schließlich bekehrt. Aber eines Morgens las mir Winfried eine Bibelvers vor. Römer 2, 1 bis 2. Deshalb bist du dich zu entschuldigen, o Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verurteilst du dich selbst. Wow. Den du, der du richtest, tut dasselbe. Wir wissen aber, dass Gericht Gottes nach der Wahrheit ist und über die so etwas tun. Das war radikal. Da musste ich erstmal schlucken. Das war hart zu verdauen. Liebe Geschwister, das Wort Gottes ist nicht nur Leckerli. Hat man manchmal ganz schön zu tun und zu verdauen, wenn man es liest, aufmerksam liest. Wir geben Paulus vielleicht recht und sagen, naja, so ist die böse Welt. Die Heiden sind nun mal so und sie haben es nicht anders verdient. Für sie hat er Buße gepredigt und Bekehrung und die rettende Gotteskraft verkündigt. Aber bei mir sieht es doch ganz anders aus, oder? Wir stehen doch auf Gottes Seite, denn wir sehen doch alles die Sünden und wir sehen auch, was die anderen alles falsch machen, das ist doch ganz klar. Und wir richten und verurteilen alle diese Sünden. Mit uns kann doch Gott wirklich zufrieden sein. Wie tief steckt dieses Richten in uns allen? Sind wir doch mal ganz ehrlich zu uns selbst. Und das ist meistens am schwersten, zu sich selbst ehrlich zu sein. Wie tief steckt dieses Richten in uns allen? Immer kommt es aus der eigenen Sicherheit, immer, sondern wir uns damit ab und den anderen und entziehen uns selbst dem Gericht, dass wir über den anderen stehen. Und warum? Weil in unserer Sicherheit zugleich eine tiefgeheime Unsicherheit verborgen liegt. Suchen wir uns durch unser Richten erneut zu sichern und uns Jesus zu beweisen, dass wir ja viel, viel besser sind als die böse Welt oder die anderen. Paulus will trotz der knallharten Worte uns nur helfen, aufzuwachen und um uns zu retten. Der wahrhaft rettende Glaube, den Paulus verkündigt hat, hat mit diesem Spiel nichts zu tun. Gott ist gültig, oh ja, er ist gütig. Aber du merkst nicht, dass diese Güte ein klares Ziel hat, dich zur Umkehr zu leiten. Oft legt man zwar Wert auf die rechte Moral, aber lebe ich auch selbst danach? Gucke ich mir selber mein Herz an? Gucke ich mir selber im Spiegel? Lebe ich danach, wie ich es vom anderen erwarte? Warum sind wir so schnell beim Verurteilen anderer, obwohl wir doch noch viele Fehler und Schwächen selber haben, öffentlich oder aber auch im Verborgenen, in unseren Herzen. Das ist die Tatsache, dass die Sünde das Herz verhärtet, das uns blind macht für die eigene Schuld vor Gott. Deshalb die Mahnung von Paulus. Und hören wir darauf. Immer wenn wir uns entschließen, uns besser zu finden, andere zu verachten, harte, kalte Gefühle in uns zulassen, uns gegenüber Gottes Handeln mit uns uneinsichtig sind, sind auch wir zu einem Teil des satanischen Teufelskreises des Stolzes geworden, der sein Bild auf der Erde vermehrt. Am Ende Hiobs Prüfungszeit, er hat ja eine große Prüfungszeit gehabt, findet etwas Außergewöhnliches statt. Er sieht etwas in Gottes Herz. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Darum verwerfe ich mein Geschwätz. Wow. Fast alle Bereiche des geistlichen Kampfes können gewonnen werden, wenn wir anfangen, schon an der Türschwelle falsche Vorstellungen zu bekämpfen, die gekommen sind, um unser Selbst zu erhöhen, statt den herrlichen Jesus Christus, unseren Herrn. Ihn sollen wir erhöhen. Wir zerstören jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das sollten wir jeden Morgen tun, bevor wir rausgehen. Und plötzlich ging mir ein Licht auf. Plötzlich stand vor meinen inneren Augen die Tatsache, dass Jesus für mich die Erlösung vollbracht und damit ich eine Erlöste werden sollte. Jesus hat für mich sein Blut fließen lassen, damit ich ihm den Sohn Gottes gleichgestaltet würde. War das bei mir von der Gleichgestaltung was zu sehen? Bei meinem Benehmen? Jesus sagte, er sei sanftmütig und den Sanftmütigen ist das Himmelreich versprochen. Ich war tief erschüttert. Ich glaubte doch, was er für mich die Erlösung vollbracht hatte. Ich bin doch freigesprochen, ich bin doch gerechtfertigt. Das war mir doch klar, wie Kloßbrühe. Aber ich habe bis zu diesem Tag nicht bemerkt, dass dieser Glaube mit der Zeit zu einer Glaubensformel geworden ist. Ich lebte nicht mehr mit dem lebendigen Jesus. Wo war er in meinem Leben? Jesus ist über so ein Verhalten sehr traurig. So wie es damals auch bei seinen Jüngern geschah. Und es tat mir so leid. Wir sollen Jesus doch nicht betrügen. Er hat doch aus Liebe sein Leben für uns geopfert. Und das ging mir so ins Herz. Und plötzlich kam mir seine letzte Bitte so im Kopf. Daran soll jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Wie ich mich verhalten habe, meinen Nächsten gegenüber, war bestimmt nicht liebevoll gewesen, sondern Gegenteil. Denn Liebe tut den anderen wohl und ich mache es dem manchmal ganz schön schwer. Wenn wir anfangen, unsere Sinne zu erneuern, wird der Heilige Geist in dieser Phase Dinge an die Oberfläche bringen, über die Buße getan werden muss. Das sehen wir, wenn die Sonne in unser Zimmer scheint, dann sehen wir plötzlich den ganzen Staub. Und wenn Jesus sein, der Heilige Geist in unser Herzen leuchtet, dann sehen wir unsere schwarzen Flecken. Viele innere Heilung findet in dieser Phase aber statt. Der Heilige Geist ist immer noch dabei, mich mit der heiligen Kraft Jesu von ungesunder Einstellung, falschen Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen zu reinigen. Billig hatte ich die Gnade angenommen, von billiger Gnade hatte ich gelebt. Obwohl uns die Gnade so teuer erkauft ist, durch den Opfertod Jesus. Dass wir solch ein begnadigt sein und nur antworten können mit einer ganzen Hingabe an Jesus Christus. Jesus Christus kennzeichnet das Leben, das wir bei ihm gewinnen und in wichtiger Weise. Wie mich gesandt hat der lebendige Vater und ich lebe um des Vaters Willen, so wird auch der, der mich isst, leben um meinetwillen. Johannes 6, 57. Ein Leben, das nur aus einem letzten Opfer entspricht, kann nicht ein selbstsüchtiges Leben sein und kann nicht für sich selbst gelebt werden, sich nicht um sich selbst drehen. Jesus sagt, wer mich isst, der wird leben um meinetwillen. Was heißt das, um Jesus Willen leben? Wir leben, weil wir uns mit seinem Opfer von Sünde und Tod errettet hat. Aber wir leben dann auch um seinetwillen, in einem ganz anderen Sinn. Wir leben für ihn, in der Hingabe an ihm, am Dienst für ihn und seine Sache. Von Gott geht der Strom der rettenden Liebe zu Jesus und durch Jesus werden wir selbst von diesem Strom als Diener dieser Liebe in die Welt hineingetragen und haben darin das ewige Leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkam, nicht wie die Väter aßen und starben. Wer dieses Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Das ist der tiefe Unterschied der neuen Gemeinde von der Schar der Väter, die auch nach der Rettung aus Ägypten im alten, ichhaften Wesen lebten und darum darin starben. Die echten Glieder der Gemeinde Jesus haben tatsächlich das neue, vom Ich gelöste, von ihm her bestimmte Leben, das dem Tode entnommen und darauf das ewige Leben haben. Amen. Bischof Ignatius von Antiochien, der unter Trajan in Rom als Märtyrer starb, schrieb vor diesem Sterben: In mir ist kein Feuer, das das Stoffliche liebt, sondern Wasser, das da lebendig ist, und redet in mir, innerlich mir sagen, hin zum Vater. Ich freue mich nicht an der vergänglichen Speise, noch an den Freuden des Lebens. Gottes Brot will ich, das ist das Fleisch Jesus Christus. Aus Davids Samen und als Trunk will ich sein Blut, das ist unvergängliche Liebe. Amen. Und Herr, wir bitten dich heute für alle, die deine Berührung brauchen, um zu dir zurückkommen, zu dieser wirklichen Nähe. Liebe Geschwister, ich kann dir immer nur sagen, wacht auf und seid gewachsam in allen Dingen. Und mein Gebet ist heute, dass der Heilige Geist uns zurückbringt zu Jesus, zu dem lebendigen Jesus, dass wir große Sehnsucht nach ihm bekommen und auf ihn warten und Zeit nehmen für ihn. Lassen wir es alles los und signalisieren wir ihm damit mit ganzem Herzen: Es geht nicht um mich, sondern es geht um Jesus. Berühr mich, Herr, gerade jetzt. Wir warten auf dich. Und wenn du ein zerbrochenes Herz hast, dann sag einfach: Herr, vergib mir, dass ich dich vernachlässigt habe. Wir gehen zwar in die Gemeinde, hören dein Wort, aber haben doch nicht die Sehnsucht nach dir, wie wir es haben sollten. Herr, vergib uns, dass wir zu beschäftigt waren. Gott, hilf uns. Heiliger Geist, zieh uns zu dir. Amen. Und ich möchte heute schließen mit einem Lied, was auch zu dem Thema passt. Hast du Hunger heute? Das heißt, und wir wollen uns auch darin die Gegenwart in den Herrn, dass er uns verändert. Das Brot bist du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu dir kommt, machst du ihn wirklich satt. Die Tür bist du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er sein Leben mit dir wagt. Der Hirte bist du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Hause, dass er sich nicht verirrt. Der Weinstock bist du dem, der Kraft zu leben sucht. Wenn er ganz bei dir bleibt, dann bringt er gute Frucht. Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm ein wahres Leben geben, ein ewiges Leben, wie dein Wort verspricht. Liebe, hiermit wollen wir uns enden heute und werden Schluss machen. Und ich sage euch nur: Denkt immer daran, gib deinen Glauben Nahrung und dann werden deine Zweifel verhungern. Amen. Lass uns